Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Wir haben ja einen neuen Brief begonnen, und zwar befinden wir uns momentan im Philipperbrief. Und ich habe für heute einen Vers gewählt, der eigentlich recht bekannt ist. Dazu habe ich den Titel genommen Under Construction. Also wir sind im Bau befindlich. Wie ihr wisst, wir haben ja mal in Italien gewohnt und da sieht man sehr viele so Rohbauten. Und irgendwann vor Jahren hat irgendjemand mal ein Haus begonnen zu bauen und irgendwann ist es auf der Strecke geblieben. Das steht einfach da, bis es mal wieder zerfällt. Aber man muss ja nicht mal so weit gehen. Ich bin sicher nicht die Einzige hier drin, die auch schon Handarbeiten angefangen hat und nie vollendet. Und demgegenüber macht Paulus eine super Aussage. Er schreibt nämlich, ich bin überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Philipper 1,6. Das ist eine super Zusage. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Was heißt das ganz konkret? Heißt das einfach, ja, einmal gerettet, immer gerettet, jetzt müssen wir gar nichts mehr tun, nur noch auf der Couch liegen und uns freuen? Oder was heißt das genau, das Werk vollenden? Ich habe gedacht, wir schauen das mal ganz genau an und betrachten Wort für Wort. Also heute gibt es ein bisschen ein Bibelstudium. Seid ihr bereit? Ich habe auch viel studiert, muss ich sagen. Paulus, also wir beginnen mit dem Kontext. Der Kontext ist, dass Paulus sich freut über die Philipper. Er sagt, dass er viel für sie betet, weil sie so eifrig sind im Werk für den Herrn seit dem Tag, an dem sie gerettet wurden. Setzen sie sich voller Kraft ein fürs Reich Gottes. Und dann fährt Paulus fort. Paulus, ihr wisst, wo ist er in dieser Zeit, wo er das schreibt? Im Gefängnis. Also es sieht nicht gerade so nach Jubi-Hubi aus, sondern er ist schwierig, er weiß nicht, wie es wirklich weitergeht, aber er ist überzeugt. Er ist so überzeugt, er ist ganz sicher. Also nicht, ja, ich hoffe mal, Gott wird das Werk vollenden, sondern ich, Paulus im Gefängnis, bin überzeugt, dass der das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird. Wer ist denn der das gute Werk angefangen hat? Ist ziemlich logisch, oder? Das ist Gott. Das gute Werk hat nicht mit uns begonnen und es hört auch nicht mit uns auf. Wir lesen schon im Epheser 2,8, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk. Also das Werk beginnt mit Gott. Wir tun nichts für unsere Rettung. Der einzige Akt, was wir tun müssen, ist das im Glauben annehmen, dieses Geschenk. Nicht viel, oder? Einfach ein Geschenk annehmen. Und wenn wir das tun, dann kommt Gott und wohnt mit seinem Heiligen Geist in uns. Somit kommen wir zum nächsten Wort. In euch. Das Werk ist in uns. Mit dem Heiligen Geist, den Gott uns gibt, ist alles anders. Ist alles neu geworden. Das macht den großen Unterschied. Das Werk ist in uns. Religion sagt uns, tu dies, tu sap, so mach das ja nicht und so. Gott macht es genau umgekehrt. Es ändert uns nicht von außen nach innen. Jesus ist nicht gekommen, um neue Gebote aufzustellen, außer das Gebot der Liebe. Aber sonst hat er keine neuen Gebote gebracht. Aber er hat uns seinen Geist gegeben. Er ist gekommen, um zerbrochene Herzen zu heilen, um Gefangene freizusetzen, um Blinde sehen zu machen. Und das gibt unserem Leben ja eine total neue Basis und macht alles anders. Religion, wie gesagt, will uns von außen nach innen ändern. Gott macht es von innen nach außen. Einen natürlichen Prozess, der unser Inneres verändert. Wir haben einen Personal Coach, der interessiert ist an unserer Entwicklung. Und das ist doch super, oder? Das alles befähigt uns, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und damit kommen wir zum guten Werk. Welches gute Werk ist denn da gemeint? Ich glaube, es ist mehr als unsere Erlösung. Weil unsere Erlösung, unsere Rettung, geschieht in dem Moment, wo wir Jesus annehmen und ist auch in dem Moment abgeschlossen. Das ist nicht ein Prozess. Errettet werden wir schwupps, wenn wir sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche Erlösung, ich nehme das Geschenk der Erlösung an. Zack, bist du erlöst. Wunderbar, oder? Aber dieses gute Werk hier, das ist ein Prozess. Sonst würde es ja nicht heißen, er vollbringt es. Also was ist das genau? Es ist vielmehr, also denke ich, der Prozess der Umgestaltung. In dem Moment, wo wir Jesus in unser Herz einladen, kommt eben, wie gesagt, der Heilige Geist. Und der beginnt uns zu verändern. Gottes wunderbare Heilige Geist in uns bringt gute Früchte. So lesen wir im Galater 5, 22. Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue und Rücksichtnahme. Das wächst nicht auf unserem menschlichen Mist, sage ich mal. Das ist Frucht des Geistes. Und das braucht auch gar nicht so viel Anstrengung, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben. Hast du jemals schon einen Obstbaum gesehen, der sich anstrengen muss, Frucht zu bringen? Nein, er ist dazu geschaffen, um diese Früchte zu bringen. Und wenn es die Umstände stimmen, gutes Klima, keine Schädlinge, dann wachsen diese Früchte. Und genauso ist das in unserem Leben. Wenn unsere Umstände gut sind, wenn wir ein Klima schaffen, das Wort Gottes, Gemeinschaft, Gebet und so weiter, das kennt ihr ja alles, Schädlinge bekämpfen, dann wachsen diese Früchte in uns. Und diesen Prozess nennt die Bibel Heiligung. Und das ist eigentlich ein sehr wichtiges Thema in der Bibel. Aber heutzutage hört man fast nichts mehr davon. Es ist alles easy, easy. Aber Heiligung ist explizit der Wille Gottes. So schreibt der Paulus im 1. Thessalonicher 4,3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Was bedeutet denn das wieder, Heiligung? Wir haben schon mal darüber gesprochen. Und trotzdem finde ich es noch gut, wenn ich da ein bisschen drauf eingehe. In dem Moment, wo wir uns zu Jesus hinwenden, sind unsere Sünden vergeben. Wir sind von aller Schuld und Sünde befreit. Aber ihr wisst wahrscheinlich auch, habt es auch schon gemerkt, wir können immer noch sündigen. Und wir tun es leider auch noch zu oft. Und Heiligung ist einfach der Prozess, dass wir mehr und mehr in das Bild Jesu verwandelt werden und immer weniger sündigen und immer mehr uns eben verändern lassen. Weg von der Sünde hin zum Bild Jesu. Und das ist ja Gottes ganz erklärtes Ziel, auch im Römer 8, 29 lesen wir. Wen Gott auserwählt hat, den hat er, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlicher zu werden. Und der Kolosser sagt das gleiche, Kapitel 3,10. Ihr seid nun neue Menschen geworden, Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat. Also das ist Gottes Ziel mit uns und das ist das Werk, das er angefangen hat, uns umzugestalten in das Bild seines Sohnes. Wir sollen sein Wesen widerspiegeln hier auf Erden. Wir sollen seine Hände und Füße sein. Wir sollen so leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Und das ist ein fortlaufender Prozess. Also bei mir dauert der schon jetzt einige Jahre an und ich freue mich, wenn Gott da immer weiter arbeitet. Aber es ist auch ein Teil meiner Arbeit. So sagt der Hebräer zum Beispiel, Hebräer 12, 14, wir sollen der Heiligung nachjagen. Also nachjagen, das hat etwas mit mir zu tun. Das heißt nicht, auf dem Sofa sitzen. Oder es heißt auch nicht nachschlendern, es heißt nachjagen. Also da ist irgendwie Energie drin, da ist ein Teil von mir herausgefordert, dass ich dem nachjage. In der Gemeinschaft mit Jesus und in der Liebe zu ihm finden wir die Kraft und die Freude diesem Nachjagen. Es geht ja nicht darum, ein Gesetz zu erfüllen, sondern es geht darum, diesem König Ehre zu bringen. So zu leben, dass es ihn freut, und zwar aus dem tiefen Wunsch, weil er uns zuerst geliebt hat, weil er alles vollbracht hat, weil er uns befähigt dazu, weil er es möglich macht. Es ist kein Krampf, sondern durch seinen Geist in uns befähigt er uns, so zu leben, wie es ihm freut. Gott war es schon immer extrem wichtig, dass der Mensch sein freier Wille hat. Und das zeugt für mich von seiner immensen Liebe zu uns. Gott hat uns immer die Freiheit gegeben, zu entscheiden, wie wir leben wollen. Es war nie sein Ziel, einen Roboter zu schaffen, dass der Mensch automatisch seinen Willen erfüllen muss. Nein, er hat uns immer alle Freiheit gegeben. Und darum sind wir manchmal herausgefordert, auch unbequeme Dinge zu tun. Der Bequemlichkeit mal sagen, tschüss jetzt, ich mache jetzt mal was anderes. Der Rechthaberei zu sagen, nein, jetzt schweigst du mal, ich verzichte jetzt mal auf mein Recht. Oder der Ungeduld. Das ist meine Freundin, die Ungeduld. Also sie meint, ich sei ihre Freundin. Immer wieder muss ich sagen, Herr, ich brauche deine Geduld. Ich zapfe jetzt einfach bei dir an. Und so weiter. Dazu hat er uns ja seinen Geist gegeben. Und wie gesagt, das ist eben ein Prozess, der uns täglich herausfordert. Und da kommen wir jetzt eben zu dem Wort angefangen. Das hat angefangen mit unserer Neugeburt, aber es geht weiter und weiter. Wir lesen im Korinther, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Also Jesus ist unsere Grundlage. Auf dieses Fundament stehen wir. Er ist unsere Rettung. Er ist unser Heiler. Er ist unser Wiederhersteller. Er ist unser Versorger mit allem. Dann geht es aber weiter. Wie nun aber jemand auf dieses Fundament weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird es bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennen wird, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. 1. Korinther 3, 12 bis 15. Das sind eher harte Worte. Aber das Schöne ist, der ist nicht verloren. Aber es fordert uns heraus, mit guten Dingen weiterzubauen. Das ist die ganze Wahrheit der Bibel. Wir sind nicht gerettet durch gute Werke, aber zu guten Werken. Und dazu sind wir auch herausgefordert und werden wir immer wieder konfrontiert. Und es ist gut, wenn wir uns manchmal Gedanken machen. Also gerade letztens habe ich mir, also als ich die Predigt da vorbereitet habe, habe ich mir so Gedanken gemacht. Ja, was von all dem, was ich tue, hat eigentlich wirklich Bestand? Was ist in Gottes Augen Edelsteine und Silber und Gold? Und was ist Stroh und Heu? Es ist gut, wenn wir uns ab und zu solche Gedanken machen. Und das Interessante ist, in Gottes Augen ist vielleicht das, was ich als Stroh anschaue, Edelsteine und umgekehrt. Also ist es gut, wenn wir schauen, was Gott möchte. Vielleicht baue ich mit Stroh und denke, es sind Edelsteine oder umgekehrt. Kleinigkeiten sind für Gott manchmal Edelsteine. Ein freundliches Lächeln oder weiß ich was, ein nettes Wort, eine Ermutigung. Wir denken, das ist ja nichts. Aber es ist vielleicht ein Edelstein im Leben von einem Menschen. Also ich möchte nochmal betonen, dass wir uns wirklich richtig gut verstehen. Ich spreche nicht von Werkgerechtigkeit, sondern zu dem, was unsere Gerechtigkeit, unser Angenommensein bei Jesus freisetzt in unserem Leben, zu was wir befähigt worden sind. Dieser Vers, den wir heute anschauen, der ist ja nicht bedrohlich, sondern ganz im Gegenteil, der macht uns Mut, weil es nämlich Gott ist, der das Werk vollenden wird, weil es nicht unsere eigene Kraft ist, sondern er. An anderer Stelle nimmt die Bibel auch das Beispiel von Kleidern und ich finde das eigentlich recht aufschlussreich. Da lesen wir zum Beispiel im Galater 3,27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Also um neue Kleider anzuziehen, muss man ja etwas ausziehen. Und so heißt es auch im Kolosser vorher noch, 3, 8 und 9, legt all das ab, also das alte Zorn, Aufbrausen, Boshaftigkeit, Beleidigung und Verleugnung, denn ihr habt den alten Menschen ausgezogen. Und jetzt kommt's, ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Und dann folgt im Vers 12 eine Aufzählung, was wir alles anziehen dürfen und sollen. Herzliches Erbarmen, Sanftmut, Freundlichkeit, Demut, Geduld. Wir sollen einander ertragen und einander vergeben, wie der Herr uns vergeben hat. Und über alles soll das Band der Liebe, der Vollkommenheit, sollen wir das anziehen. Ich finde das interessant. Ich nehme an, du machst dir auch am Morgen Gedanken, ja, was ziehe ich heute an? Je nach Anlass wählt man aus. Mach dir mal ganz bewusst am Morgen, ich ziehe jetzt das neue Gewand an. Ich kleide mich mit all dem, ich kleide mich mit Erbarmen, ich kleide mich mit Freundlichkeit, ich kleide mich mit Geduld, mit Demut. Und die Kleider musst du ja nicht mal selber herstellen, die sind dir geschenkt von Jesus. Und wenn dir dann am Tag die Geduld fehlt, wie mir manchmal eben, dann musst du sagen, Herr, ich brauche jetzt dieses Hemd der Geduld. Ich will mich da drin kleiden. Und dann kommen wir zu den Worten weiterführen und vollenden. Das finde ich so cool. Gott gibt nicht so schnell auf. Er bleibt hartnäckig dran mit uns. Er hat viel mehr Geduld als wir. Als wir mit uns selber und als wir mit unserem Nächsten. Er ist ein Gott der zweiten, dritten und der hundertsten Chance. Die Bibel ist ein ehrliches Buch. Sie zeigt uns auch Beispiele von Leuten, die es voll nicht so gut gemacht haben. Zum Beispiel der große König David mit seinem Ehebruch und nachher Mord und so. Aber Gott hat ihn auserwählt und ist seinen Weg mit ihm gegangen, weil Gott ein Gott ist der x-ten Chance, weil Gott hartnäckig dran bleibt und weil er unsere Ecken und Kanten abschleift, auch durch negative Prozesse. Auch durch Dinge, die wir tun, die nicht gut sind oder die uns gar nicht gefallen, ist Gott dran und verändert uns, schleift hartnäckig an diesen Ecken und Kanten, bis wir dann mal in das Bild Jesu verwandelt worden sind. Aber das Schöne ist, er kann uns ja vorher schon gebrauchen, wie auch den David. Der hat so viele schöne Psalmen gesungen oder gedichtet, haben wir heute schon gehört. Da war er auch noch nicht perfekt, aber er hat es wunderbar durchgebracht. Und wir sind heute noch gesegnet. Und genauso, wir müssen nicht perfekt sein. Wir müssen dranbleiben. Wie heißt es so schön? Umfallen, aufstehen und Krone richten. So geht es weiter mit Jesus. bis auf den Tag Jesu Christi. Was heißt denn das wieder? Was ist denn der Tag Jesu Christi? Andere Übersetzungen sagen auch der Tag, an dem Jesus Christus wiederkommen wird. Das dürfen wir nicht verwechseln. Das ist nicht der Tag unserer Entrückung. Das ist der Tag, wenn Jesus auf die Erde kommen wird. Weil die Bibel sagt ganz klar, er wird eines Tages zurückkommen, nicht um uns zu holen, sondern dann um Gericht zu halten. Wir haben es vorher gehört, wir alle müssen einmal vor Gott Rechenschaft ablegen über unser Leben. Aber für die, die Jesus angenommen haben, geht es, wie wir gehört haben, geht es dann nicht um Verdammnis, sondern es geht um Lohn. Und das ist ja das Schöne. Er hat das Werk angefangen und er wird es auch vollbringen. Er hat uns zu Millionären gemacht. Wir müssen die Millionen nur einsetzen. Ich glaube, das ist eben der Prozess, dass wir da freigebiger werden mit dem, was Gott uns anvertraut hat und gegeben hat. Und das Schöne da ist ja auch, das sehen wir im Gleichnis der Talente. Wir müssen nicht alle für 5 Talente Rechenschaft ablegen. Jeder muss genau für so viele Talente, wie er bekommen hat, Rechenschaft abgeben. Also du musst dich nicht messen mit demjenigen, die macht so viel und ich kann das nicht, ich schaffe das nicht oder so. Egal, Gott wird dich genau nach seinen Maßstäben richten. Und das ist doch wunderbar, das ist doch völlig entspannend. Weil das, was wir Rechenschaft ablegen, das ist Ursprung in ihm. Das hat er uns bereits gegeben. Wir müssen nichts aus uns selber eigener Kraft tun, weil er hat das gute Werk in uns begonnen und er wird es auch vollenden. Er hat uns bereits alles gegeben. Wir sind keine armen Bettler. Wir sind zu Millionären gemacht. Und er soll in uns einfach diesen Raum haben. Unser Wunsch soll sein, ihm zu gefallen. Und das gibt dann natürlich auch wieder gewisse Taten. Logisch. Aber die Taten, wie gesagt, die entspringen ja nicht aus uns selber, sondern aus dem Heiligen Geist, der in uns lebt, der uns zu mehr als Überwinder macht, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen. Das Schöne ist, wir müssen nicht mehr sündigen. Wir sind von der Macht der Sünde befreit. Wir haben so quasi die Wahl. Natürlich wählen wir das, wenn wir sündigen, nicht bewusst. Manchmal denke ich, wie hätte ich jetzt das wieder können machen oder sagen oder so. Und dann schäme ich mich für mich und denke, Herr, dass das noch nicht weiter ist. Und wisst ihr, was dann gerade das Schöne ist? Gott sagt, kein Problem. Ich mache deinen Schaden gut oder ich habe ihn schon gut gemacht. Manchmal ist es dran, sich zu entschuldigen, manchmal ist irgendetwas dran. Aber die große Rechnung hat Jesus bezahlt. Und das ist ja das Coole, dass er auch immer wieder zu uns spricht und man sagt, hey, das war jetzt nicht so okay. Das hättest du nicht sagen sollen oder das hättest du nicht tun sollen. Dass er eben uns auch so wichtig nimmt, dass es ihm nicht egal ist, wie wir leben, sondern dass er uns so wichtig nimmt und uns korrigiert und uns auch immer wieder sagt, so, das könntest du noch besser. Das gehört nicht mehr zu dir. Das muss ich mir auch immer wieder sagen. Gewisse Dinge gehören nicht mehr zu uns. Die gewissen Kleider haben wir ausgezogen, die brauchen wir nicht mehr. Gott hat uns viel bessere Kleider gegeben und uns befähigt, in einem Leben, in neuen Dimensionen zu leben. So lesen wir im 1. Petrus 2,24, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Das finde ich so cool. Nicht leben müssen, leben können. Durch seinen Geist können wir so leben, wie es Gott gefällt. Klar ist das Leben manchmal nicht easy. Ich finde es auch nicht immer lustig. Manchmal gibt es Situationen, die denkt man, das kann ich nicht oder was auch immer. Aber da müssen wir uns besinnen. Wer lebt eigentlich in uns? Was für ein Geist lebt in uns? Gott hat uns befähigt, so zu leben, dass wir leben können, wie es ihm gefällt. Weil er, der das gute Werk in uns angefangen hat, es auch vollenden wird. Und das erinnern wir uns ja auch immer wieder im Abendmahl. Ich finde das auch so interessant, dass Jesus eben gesagt hat, wir sollen das Abendmahl immer wieder nehmen. Das ist ja eines von wenigen, was er so instituell eingesetzt hat quasi. Dass wir so ein Ritual, das wir immer wieder wiederholen sollen. Und zwar mit dem Gedanken, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Er hat für unsere Sünden bezahlt. Er hat uns befähigt, ein Leben zu leben, wie es ihm gefällt. Nicht, dass wir jetzt schon dort angekommen sind. Also ich bin noch nicht angekommen. Der Paulus hat ja selber irgendwo gesagt, nicht, dass ich es schon erreicht habe, aber ich strebe danach. Ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich will mich verändern lassen. Ich will in diese Dimensionen hineinkommen, die Jesus für mich bereit hat. Ich denke, hoffe, nehme an, wir alle wollen das auch hier drin. Ja, und so können wir uns freuen, dass es nicht an uns liegt, sondern an Gott. Und wenn wir mitspielen, also ich denke, ich habe mir eben das so überlegt, ja, müssen wir gar nichts mehr tun. Es ist so das Abwägen. Aber ich denke, das ist ein guter Vers, der uns so herausfordert. Wir brauchen einander und Gott. Es ist so das Hand in Hand. Gott mit mir und ich mit Gott. Ich will und Gott will sowieso. Ist ja logisch, oder? Aber er zwingt uns nicht. Und das ist so schön. Wenn wir seinen Weg gehen, dann ist er immer dabei. Und wie Jesus gesagt hat, niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Wir können nur selber davon spazieren. Und dann geht er noch dem einen nach. Das ist ja auch so schön. Also es ist doch einfach irgendwie beruhigend zu wissen, auch wenn wir noch viel versagen, auch wenn wir noch lange nicht am Ziel sind, aber Gott bleibt dran. Er ist geduldig mit uns. Wenn wir fallen, hilft er uns sogar aufzustehen und unsere Krone wieder zu richten. Und sagt, komm, wir machen noch eine Runde. Solch einem Gott dienen wir. Und das finde ich mega cool. Ja, und jetzt möchte ich noch beten. Und dann wird es aber in den Gottesdienst abschließen. Herr, und ich finde es wirklich so mega cool, dass du so ein guter Gott bist, der so dran bleibt mit uns, der uns immer wieder einfach ermutigt, unsere Ecken und Kanten von dir abzuschleifen lassen. Ich danke dir, dass du so zärtlich mit uns umgehst und doch so bestimmt bist. Danke, dass du so gute Pläne mit unserem Leben hast und dass du so einfach so treu bist. Herr, dass du einfach immer dran bist und das Bild Jesus in uns schon siehst. Du siehst uns so, wenn wir fertig werden und du bist immer noch dran und du stehst da, was nicht dazugehört, einfach wegschleifen. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für deine Treue und ich wette, Herr, dass du mich noch mehr verändern kannst. Ich wette, dass Jesus noch mehr in meinem Leben sichtbar wird. Und das wollen alle da auch, Herr. Wir bitten dich einfach, dass du hilfst mit dem wunderbaren Geist, noch mehr Entwicklungshilfe uns schenkst, Herr, dort, wo wir anstehen, dass du uns einfach über uns selber wachsen lässt und dass du übernimmst dort, was wir nicht schaffen. Und das machst du auch. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.